Leider erlebe ich auch, dass sich nach wie vor Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind, schämen, anstatt dass die Gewalttäter hier gesellschaftlich direkt und frühzeitig zur Verantwortung gezogen werden. Gewalt gegen Frauen gehört in die Öffentlichkeit und wir müssen alles Erdenkliche dafür tun, dass Frauen bereits von klein auf sich zu starken und unabhängigen Persönlichkeiten entwickeln können. Mit dem Göppinger Frauenhaus haben wir einen Anlaufpunkt für bedrohte und gefährdete Frauen als Schutzraum. Das Spannungsverhältnis aus Schutz und Nichterreichbarkeit der Frauen vor ihren Peinigern und gleichzeitig die Niederschwelligkeit für Frauen und deren Kinder mit Gewalterfahrung führt uns zur Frage der Finanzierung. Mir ist es das allerwichtigste Anliegen und dafür werde ich mich gerne in die Pflicht nehmen lassen, dass Frauen in Gefahr weiterhin niederschwellig Zugang zum Frauenhaus als Schutzraum finden können. Ich sehe, dass die Ausweitung der Landesförderung von 4 Millionen Euro im Jahr 2020 auf weiteren 8 Millionen Euro in 2021 nicht ausreichend für die leider vor allem auch während der Pandemie stark wachsenden Bedarfe an Schutz vor häuslicher Gewalt für Frauen und Kinder sind. Ich möchte aber nicht ein unnötiges und zu komplexes Zuständigkeits- oder Strukturgebilde erschaffen durch eine zu komplexe Gesetzgebung. Die Frauenhäuser sind aus meiner Sicht in den Sozialräumen auf kommunaler Ebene in einem engen und weitreichenden Netzwerk in die Lebensräume von Frauen hinein am besten verortet. Das muss sich im Sinne der Subsidiarität auch in den Trägerstrukturen weiterhin widerspiegeln. Diese müssen aber ausreichend und verlässlich gefördert werden, mit einer Grundausstattung und nicht nach einer Art Erfolgsprämie für Frauen in Not durch das Land und einer angemessenen und sozialräumlich bedingten erweiterten Finanzierung durch die Kommunen. Zur Reform des Landtagswahlrechts. Ich bin eine große Freundin der Direktmandate im baden-württembergischen Landtagswahlrecht. Unsere Wahlkreise sind so geschnitten, dass es noch gut möglich ist, als Abgeordnete direkt vor Ort zu sein. Und die Bürger entscheiden am 14. März vor allem auch darüber, wem sie es zutrauen, den Wahlkreis am besten in Stuttgart zu vertreten, wer hier im Wahlkreis als Ganzes in allen Teilen verwurzelt ist und die jeweilige Situation vor Ort auch am besten kennt. Für die CDU treten sowohl im Landtagswahlkreis Göppingen als auch im Landtagswahlkreis Geislingen zwei Frauen als Landtagskandidatin an. Das mag Zufall sein und liegt gleichzeitig an der Durchsetzungsfähigkeit der hier kandidierenden Frauen innerhalb ihrer Parteien, was mir sehr gut gefällt, weil wir so im politischen Wettstreit auch nicht auf die Kategorie Frau reduziert werden. Insgesamt haben wir bei der CDU diesmal einen Frauenanteil von über 30%, wovon 13 Frauen wirklich tolle junge Kandidatinnen sind, die zum ersten Mal antreten und ihr Bestes geben, um die Wahlkreise zu erobern. Trotzdem ist das aus meiner Sicht nicht ausreichend und repräsentiert nicht die Anzahl der Frauen in der Bevölkerung. Was ich mir daher für das Landtagswahlrecht gut vorstellen könnte, ist die Verteilung der Sitze im Parlament neben der direkt gewählten Abgeordneten, anstatt über die Auszählung der Zweitmandate, über die Regierungspräsidien, über Landeslisten, die dann innerparteilich nach eigenen Kriterien wie Geschlecht, Region, Alter, soziale Lage aufgestellt und vergeben werden. Meiner eigenen Partei empfehle ich analog zu den Forderungen in Bayern von Markus Söder, dabei so lange eine Frauenquote, also die wechselnde Besetzung der Listenplätze von Männern und Frauen, bis wir eine Ausgewogenheit der Geschlechter erreicht haben. Und dabei immer gleichzeitig andere Kriterien auch selbstkritisch im Blick haben, wie beispielsweise die Verteilung Stadt-Land, Alter und andere. Digitalisierung der Schulen. Erste wichtige Schritte sind wir hier schon mit der Soforthilfe und dem Digitalpakt gegangen. Die Schulen können bereits schon seit dem vergangenen Jahr gemeinsam mit den Schulträgern hier dringend notwendige und auch mittelfristige Investitionen tätigen. Dabei werden die Mittel für die konkreten Bedarfe an den einzelnen Schulen, egal ob Endgeräte oder bauliche Veränderungen für eine leistungsfähige Infrastruktur, eingesetzt. Über diese Maßnahme hinaus werde ich mich auch dafür einsetzen, dass es einen klaren und verlässlichen Planungsrahmen für Schulen und Schulträger gibt. Wir brauchen Grundlagen für Themen wie die Wartung oder den Austausch der Geräte nach einiger Zeit und vieles mehr. Außerdem werde ich mich für den Ausbau von Fachpersonal in der Administration und Koordination einsetzen. Auch hier brauchen wir den engen Schulterschluss zwischen den Schulen und den Kommunalverwaltungen als Schulträger. Außerdem müssen wir auch dafür Grundlagen schaffen, dass Digitalisierung nicht nur als technisches Problem, sondern als gesamtgesellschaftlichen Wandelungsprozess verstanden wird. Wir brauchen Innovations- und Zukunftsfähigkeit in allen Lebensbereichen und hierfür müssen wir auch digitale Bildung dringend vorantreiben, um auch künftig wirtschaftliche, soziale und politische Teilhabe durch eine gute und umfassende Bildung zu ermöglichen. Bildung, 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 das soll jetzt keine Floskel sein, sondern aus meiner Sicht ist ein Dreiklang an Bildungsmaßnahmen notwendig, für den ich mich einsetzen werde. Erstens, Stärkung der medienpädagogischen Kompetenz sowie digitalen Lehrkompetenz bei den Lehrkräften und gleichzeitig starke Einbeziehung weiterer Fachleute aus den Bereichen Medienbildung, Datenschutz, Datensicherheit in unseren Schulen. Da brauchen wir neben Methoden und Fachkompetenz auch eine zielführende Diskussion über die Rolle der Lehrkräfte. Zweitens, Ausbau der Möglichkeiten, um Schülerinnen und Schüler Mediennutzungskompetenz, Datensicherheitsthemen und digitales Lernen zu vermitteln. Wer glaubt, junge Leute seien in der Mediennutzung durchgängig fit, der irrt. Die einfache Übersetzung von Präsenzunterricht in digitale Formate greift zu kurz. Wir müssen an erster Stelle neben den technischen Endgeräten immer auch die Lernumgebung der Schülerinnen und Schüler im Blick haben. Diejenigen, die sich ohnehin schon mit dem Lernen zu Hause schwer tun, dürfen durch schlecht oder überhastet erstellte digitale Anforderungen nicht weiter abgehängt werden. Hier müssen wir uns auch die erforderliche Zeit eingestehen. Drittens, wir müssen in der Fachdiskussion auch den Wechsel bzw. die Weiterentwicklung von Medienpädagogik über Medienbildung hin zur digitalen Bildung zügig vorantreiben. Dazu müssen wir eng mit dem Wissenschaftsministerium Wege und Maßnahmen entwickeln, bevor sich ein Wildwuchs digitaler Maßnahmen entwickelt, ohne dass dafür eine wissenschaftliche Rahmung in die pädagogische Praxis stattfindet.